Ich möchte die Predigt heute mit einer Frage beginnen. Und zwar der Frage, wer sind eigentlich deine Helden? Wer sind die Helden deiner Kindheit? Bei mir ist die Antwort ganz klar. Meine Helden in der Kindheit waren Old Shatterhand und Winnetou. Keine Figuren in der deutschen Literatur waren weltweit und sind weltweit so beliebt. Ich habe die Bücher damals nur so verschlungen und davon gelesen, wie tapfer sie waren, wie edel, wie mutig und wie sie für die Gerechtigkeit kämpften. Aber auch wenn damals zu Karl Mays Zeiten wirklich die meisten Leute dachten oder viele Leute dachten, dass die beiden echt waren, so waren sie doch nur ein Fantasieprodukt des Schriftstellers Karl May. Und sein echtes Leben sah ganz anders aus, als er das von sich selbst in seinen Büchern als Wildwestheld beschrieben hat. Karl May war nämlich ein armer Lehrer aus Sachsen, und er hatte sogar im Gefängnis gesessen. Auf der einen Seite das große Ideal Old Shatterhand und auf der anderen Seite die traurige Wirklichkeit. Ich glaube, sowas kennen wir auch, gerade wenn sich Silvester naht. Vielleicht auch bei Weihnachten, da sind die großen Ansprüche und dann kommt die Wirklichkeit. Man kann sich ja viele gute Dinge vornehmen. Und ein paar von den Dingen haben wir gerade gehört. Es ist doch eigentlich wünschenswert, dass man untadelig lebt. Und dass man ein Familienleben hat, was Gott gefällt. Wir würden nicht gerne das Gute lieben, wie wir das eben gehört haben. Ich nehme an, das sind vielleicht auch Dinge, die sich dann an Silvester viele Menschen auf der Welt auch vornehmen für sich. Und vielleicht können sie es trotzdem oft nicht halten. Bei Gott ist das ganz anders als bei diesen guten Neujahrsvorsätzen. Denn Gott hält, was er verspricht. Bei Gott passen Anspruch und Wirklichkeit zusammen. Er ist heilig und gerecht und trotzdem voller unendlicher Liebe. Gott kann tun, was er sich vornimmt. Und das unterscheidet ihn von uns, denn seit dem Sündenfall, seit sich der Mensch für das Böse entschieden hat, ist er eben nicht immer frei, nur das Gute zu tun. Sondern wir sind auch in dem, was wir Gutes tun, von Gott abhängig. Wir scheitern an unseren eigenen Ansprüchen und wir scheitern, was noch viel schlimmer ist, an Gottes Ansprüchen. Weil wir nämlich die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Mitmenschen so nicht erfüllen können. Deswegen steht von Natur aus zwischen uns und Gott eine Wand, die uns trennt, das ist die Sünde. Aber, und deswegen haben wir auch Weihnachten gefeiert, natürlich ist es nicht so geblieben, sondern Gott hat selbst einen Weg ausgedacht, wie er das ändern kann. Und dazu habe ich jetzt drei gedankliche Schritte, an denen wir uns das so ein bisschen anschauen können. Das sind drei Aspekte, die ich mir rausgesucht habe. Gott ist eben nicht nur der gerechte Richter, sondern er ist der liebevolle Helfer. Das haben wir eben so wunderschön gehört in der Einleitung, auch in den Liedern, dass Gott selbst diesen Ausweg für uns gefunden hat, Jesus. In 1. Petrus 2, Vers 21 steht, denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußtapfen, nach Luther. Gott gebrauchte Jesus Christus, um unsere Schuld zu tragen. Jesus, der Gott selbst war, der wurde Mensch an Weihnachten. Und er lebte das Leben, das wir eigentlich leben sollten und das wir hätten leben sollen, in Liebe und Gehorsam zu Gott und in Liebe und Dienst zu den Mitmenschen. Jesus, der war untadelig bis zu seinem Tod am Kreuz. Und bereits als Gott die Menschen schuf, in diesem Moment wusste er, dass Jesus für sie würde sterben müssen, wenn er sie retten will. Jesus selbst trug am Kreuz das Todesurteil, das eigentlich über uns allen schwebte. Und er heftete sozusagen den Schuldzettel mit sich ans Kreuz und strich ihn durch. In Jesus können wir geheiligt werden, können wir Anspruch haben an dem, was Jesus für uns gelebt hat. Und Gott, der Vater, hat das angenommen, Jesus an Ostern auferweckt und zu sich in den Himmel geholt, wo er zu Rechten Gottes sitzt und Herrscher über Himmel und Erde ist. Das ist das Erste. Jesus litt für uns. Und dann das Zweite, was wir in diesem Vers lesen können, dass Jesus zum perfekten Vorbild wurde, damit wir seinen Fußstapfen im Schnee sozusagen nachfolgen können, in Richtung Ewigkeit. Wir haben die Aufgabe, dass wir versuchen, untadelig zu leben, weil Jesus das vorgemacht hat. Jesus ist den Weg vorgegangen. Davon können wir in der Bibel lesen und in Predigten hören. Deswegen treffen wir uns auch am Sonntag, damit wir von Jesus hören können. Und Jesus sagt, folge mir nach. Das ist ungefähr so, wie wenn man auf einer Bergtour ist und es wird richtig gefährlich, weil da ein Gletscher ist mit brüchigen Stellen, wo man abstürzen und sterben könnte. Und dann sagt dieser Bergführer, folge mir nach, tritt in meine Fußstapfen, denn da ist es sicher. dann wirst du nicht ausrutschen. Da ist sicherer Grund. Und so ist das, wenn wir Jesus nachfolgen in unserem Leben. Versuchen, so zu leben, wie er das möchte. Dann stehen wir auf sicherem Grund. Ich weiß selbst, dass das gar nicht einfach ist, aus meinem eigenen Scheitern, was ich schon tausendfach erlebt habe. Aber wenn wir dann doch mal ausrutschen, dann will Jesus uns nicht im Dreck liegen lassen. Sondern, und da bleiben wir jetzt mal in diesem Bild von der Bergwanderung, dann gibt es da ein Sicherungsseil. Und dieses Sicherungsseil ist die Vergebung, die wir jeden Tag wieder neu ergreifen dürfen. Diese Vergebung bewahrt uns davor, in die Tiefe zu stürzen. Und deswegen dürfen wir einfach jeden Tag wieder neu uns an diesem Sicherungsseil festhalten und um Vergebung bitten, damit Jesus sie uns gibt. Das ist der erste Punkt. Jesus lebte das Leben, das ich hätte leben sollen, um Gott zu ehren. Ja, jetzt geht's weiter mit dem zweiten Punkt. Und da bleiben wir erstmal bei dem Bild der Bergbesteigung. Wenn Jesus derjenige ist, der vorgegangen ist, dann sind wir ja nicht die Ersten, die ihm folgen, sondern das haben in den Jahrtausenden vor uns schon viele andere Menschen getan. Und auch die haben versucht, Jesus ähnlicher zu werden. Und Gott hat sie durch den Heiligen Geist so verändert, dass man Stück für Stück immer mehr von Jesus hat durchscheinen sehen bei ihnen, dass sie Jesus wiedergespiegelt haben. Das erste Beispiel sind natürlich die Apostel, die kannten ja Jesus persönlich. Und sie litten für Jesus ihr ganzes Leben und sie wurden nie müde, die gute Nachricht weiterzusagen. Paulus zum Beispiel, der war Tag und Nacht besorgt um alle seine Schäfchen, die er sozusagen hatte, also all die Christen, die ihm anvertraut waren. Er war besorgt und er hat wirklich alles getan, um ihnen zu helfen, sie voranzubringen, sie zu ermutigen und ihnen ein Vorbild zu sein. Das schreibt er in Philipper 3, Vers 17. Folgt mir, liebe Brüder, und seht auf die, die so leben, wie ihr uns zum Vorbild habt. Wir alle, Brüder und Schwestern als Kinder Gottes, sollen dem Weg von Jesus und dann dem Weg der Apostel und denen, die da hinterherlaufen, wiederum nachfolgen. Und solche Vorbilder, das sind vielleicht die Leute, die schon ein paar Schritte länger mit Jesus unterwegs sind. Die können uns dann helfen, dass wir auf Kurs bleiben, dass wir nicht ausrutschen. Und wenn wir ausgerutscht sind, dann können sie uns ermutigen, uns aufhelfen und können uns das Ziel vor Augen malen, wenn wir müde sind. Und das Ziel ist ja das ewige, herrliche Leben bei Gott und auch jetzt schon ein Leben in Friede und Gemeinschaft mit Gott. Die Ältesten und auch die Älteren und die Vorbilder, das sind also Leute, die kennen schon so ein paar rutschige Stellen. Vielleicht sind sie selbst dort schon hingefallen und deswegen können sie uns warnen. Ich kenne in unserer Gemeinde auch viele Leute, für die das zutrifft, dass sie Vorbilder sind, dass Jesus in ihnen durchscheint, dass sie Jesus widerspiegeln. Und die Leute können uns dann eine Hilfe sein, weil wir sehen, es ist realistisch, dass Gott uns verändert. Bei uns gibt es Vorbilder in Demut, im Dienen und Helfen, Vorbilder in der Liebe, im Beten, auch im Lieben und Kennen von Gottes Wort, im Weitersagen vom Evangelium und vieles mehr. Bei uns gibt es überall Vorbilder. Haltet die Augen offen. Jeder hat seine ganz persönliche Begabung vom Heiligen Geist bekommen, wo er Jesus besonders ehren kann, wo es besonders deutlich wird. Aber wir sollen ja alle insgesamt immer mehr zu Christus wachsen und nicht nur in den Dingen, die uns leicht fallen, sondern eben auch dort, wo es schwer ist. Gott möchte, dass wir diesen Weg gemeinsam zu Christus gehen, dass wir uns gegenseitig ermutigen und voranbringen. Deshalb der Tipp, folge doch den Vorbildern, die Christus schon widerspiegeln. Von ihnen kannst du viel lernen. Und Jesus möchte sie auch gebrauchen, um dir zu helfen. Da habe ich als Vergleich jetzt dieses Foto hier genommen. Das sind Christen, die Jesus ein Stück widerspiegeln, so wie der Rückspiegel vom Auto die Sonne widerspiegelt. Und die Leute, die auf diesen Rückspiegel sehen, die sehen auch ein Bild von der Sonne, obwohl es natürlich nicht das echte ist, sondern nur das Spiegelbild. Josua war zum Beispiel auch ein Vorbild, in dem sich Gottes Liebe widergespiegelt hat. In Josua 24, ab Vers 29 steht, und es geschah nach diesen Dingen, dass Josua, der Knecht des Herrn, im Alter von 110 Jahren starb, und man begrub ihn. Und Israel diente dem Herrn alle Tage Josuas und alle Tage der Ältesten, die Josua überlebten und die das ganze Werk des Herrn kannten, das er für Israel getan hatte. Also solange diese Vorbilder lebten, Josua, und die Ältesten, die ihn begleitet und unterstützt haben und die all das gesehen hatten, wie Gott so große Wunder getan hatten, als Israel in Kanaan eingewandert ist, solange die lebten, solange war Israel treu. Sie dienten dem Herrn alle Tage, steht hier. Aber nach dem Tod dieser Vorbilder fielen sie dann vom Glauben ab. Und das ist genau das, was sich bei den Königen jahrhundertelang wiederholt. Wenn der König treu war und Gott folgt, ist er Vorbild für Israel und die folgen ihm. Und wenn der König das nicht war, dann fiel er selbst und auch ganz Israel innerhalb kürzester Zeit, innerhalb weniger Jahre vom Glauben ab. Ich will euch jetzt an der Stelle keine Angst machen. Es ist auch ein Unterschied zu damals, denn heute hat jeder Christ den Heiligen Geist und nicht nur die großen Führer und Propheten. Aber es ist schon so, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht schleichend Stück für Stück von Jesus und seiner Vergebung wegrennen und dass wir nicht den falschen Vorbildern stattdessen hinterherlaufen. Gott bietet uns an, dass wir in der Gemeinschaft mit ihm immer wieder unseren inneren Kompass einnorden lassen. Da gibt es ja diese Bierwerbung, folge deinem inneren Kompass. Das funktioniert natürlich nur, wenn der nach Norden zeigt. Also, wir dürfen immer wieder uns gegenseitig auch helfen, uns einzunorden, uns auszurichten auf Jesus. Deshalb, suche doch Vorbilder, in denen Christus sich widerspiegelt und folge ihnen nach, in dem, wo sie Christus folgen. Und der dritte Punkt. Jesus möchte ja nicht nur, dass wir alle irgendwie nachfolgen, kreuz und quer, jeder für sich, sondern Jesus hat uns sozusagen in eine Wandergruppe zusammengestellt, das ist die Gemeinde, damit wir uns gegenseitig unterstützen können. Und Jesus hat gesagt, dass er in dieser Gemeinschaft der Christen persönlich anwesend ist, dass er auch heute unter uns ist. Die Gemeinde hat als Ganzes, genauso wie jeder einzelne Christ, den Auftrag, dass wir Licht für die Welt sind. Die Gemeinde könnte man als Leuchtturm Gottes bezeichnen, deswegen dieses Bild. Der Leuchtturm der Gemeinde, der strahlt in die Welt hinaus und weist den Weg zu Christus, damit die Menschen nicht an den Klippen ihrer eigenen Schuld irgendwo zerschellen, sondern damit sie sicher durchfahren und zu Gott gelangen können. Wenn wir als Gemeinde sozusagen dieser Leuchtturm als Gebäude sind, dann würde ich sagen, ist Christus oben das Licht. Denn wir können ja nicht aus uns selbst heraus weder uns noch andere erlösen, sondern das kann nur Christus. Deswegen ist es wichtig, dass wir Christus beinhalten als unser Zentrum, das uns zusammenhält. Jesus möchte, dass wir Leuchtturm sind und dass die Welt an uns, an unserer Liebe zueinander erkennt, dass wir die Wahrheit von Gott haben und dass wir das Licht Christi haben. Und für diese Leuchtturmfunktion, die die Gemeinde hat, hat uns die Bibel dann auch liebevolle und weise Regeln gegeben, die uns helfen können, dass wir verstehen, wie können wir denn Leuchtturm sein. Davon schreibt Petrus im 1. Petrusbrief 5, die Verse 1 bis 3. Die Ältesten unter euch ermahne ich, weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist. Achtet auf sie von Herzensgrund, nicht als Herren über die Gemeinde, sondern als Vorbilder der Herde. Gott weiß darum, wie wichtig solche Vorbilder für uns sind. Und deswegen hat er einigen Christen ganz konkret diesen Auftrag hier in Petrus gegeben, dass sie als Vorbilder wirken. Das sind die Hirten oder Aufseher oder Ältesten als die Leiter der Gemeinde. Und ihre Aufgabe ist es nun, dass sie die Herde Gottes nähren mit Gottes Wort, dass sie beschützen, dass sie als Vorbilder vorangehen und dass sie eben aufpassen, wenn Gefahren auf die Herde zukommen. Die Ältesten sollen also nach diesem Vers vorangehen, damit die anderen folgen können. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, wo die hingehen, wenn sie Vorbilder sind. Weil wenn sie ausrutschen, dann geben sie einen Weg vor. Da könnte man dann auch ausrutschen, wenn man hinterhergeht. Ich habe überlegt, warum schreibt denn Paulus hier diesen ganzen Katalog für die Ältesten? Warum macht er das? Und ich denke, ein Grund ist vielleicht der, dass die Leute, die Verantwortung tragen in der Gemeinde, die jetzt Aufgaben haben und auch Mitarbeiter sind, dass die vielleicht das von dem Leuchtturm sind, was man als erstes sehen kann. Vielleicht sind das so die roten Streifen, das, was weithin strahlt, das fällt auf. Ein Bischof fällt beispielsweise auf von einer Kirche. Und deswegen ist es bei denen besonders wichtig, ob die Vorbildfunktion haben oder nicht. Denn die Menschen, ob wir das wollen oder nicht, die werden uns ja danach prüfen, was wir leben. Die beobachten uns. Es wird jeder Christ gefragt, indirekt sozusagen wird er beobachtet, ob er lebt, was er glaubt. Und das gilt besonders für die Leiter. Und das ist ja in der Politik auch so. Also zum Beispiel hat die CDU fast 500.000 Mitglieder, aber es interessiert mich ja nicht, was Heinzchen Müller nebenan macht in der CDU, sondern die meisten fragen sich ja eigentlich nur, ob sie Merkel gut finden oder nicht. Und das ist ja bei vielen anderen Parteien auch ähnlich. Und deswegen gibt es ja auch Spitzen- und Direktkandidaten, weil das einen Einfluss hat, weil Menschen andere Menschen mit Ideen verbinden. Gucken, passt das zusammen? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir alle, die Ältesten, die Mitarbeiter, alle gemeinsam in Liebe miteinander umgehen, denn daran kann die Welt erkennen, dass wir Leuchtturm sind. Jesus gebrauchte auch ein anderes Bild für. Er sagt, dass die Christen das Salz der Welt sind. Und Salz kann man ja nur dann sein, wenn man anders schmeckt als der Einheitsbrei der Welt. Also man kann nur dann Salz sein, wenn da ein Unterschied ist in dem, was wir sagen, in dem, was wir glauben, in dem, was wir versuchen, so gut es geht, zu leben. Deswegen ist wichtig, dass wir Gottes Würzkraft sozusagen ausstrahlen und verkünden und uns nicht einfach dem Zeitgeist anpassen, dann schmecken wir ja wie Brei und nicht wie Salz. Deswegen können wir auch das, was Gott sagt, nicht dem Brei anpassen, sondern der Unterschied ist schon wichtig. Wir sind Salz und Licht der Welt als Gemeinde, als jeder einzelne Christ. Und damit das funktioniert, dass die Gemeinde als Leuchtturm arbeitet und auch die Leute, die in Verantwortung sind, als Leuchtturm dienen können, deswegen gibt es diesen Katalog, denke ich. Deswegen gibt es diese Stelle in Titus 1 und 1. Timotheus 3. Das ist dann das, worauf man besonders achten soll, wenn man Leute in das Ältestenamt einsetzt. Der erste Unterpunkt ist, dass die Ältesten, die Gott schon eingesetzt hat als die Hirten, aber die jetzt noch ernannt werden, dass diese Ältesten untadelig sein sollen. Untadelig, was heißt das eigentlich? Ich denke, das heißt nicht perfekt, denn nur Jesus ist natürlich perfekt. Es gibt keine perfekten Christen. Es gibt nur Jesus, der perfekt ist. Also untadelig heißt nicht das, was perfekt heißt, aber es kann man auch übersetzen mit ohne Tadel. Und jetzt wird es vielleicht verständlicher. Wenn ich beispielsweise meine Schulzeit ohne einen Schulleiterverweis, ohne einen Schulleitertadel überstanden habe, dann bin ich tadellos, aber nicht perfekt. Ich weiß gar nicht, ob ich einen gekriegt habe, aber ich hätte jetzt gedacht, dann wäre ich nach dem Sinn als Schüler in der Grundschule vielleicht auch untadelig gewesen. Müsste mal meine Eltern fragen, ich weiß es nicht. Untadelig. Wir sollen untadelig sein als ganze Christenheit, weil Jesus untadelig war. Nicht, weil wir das von uns heraus könnten, sondern weil wir in Jesu Liebe versuchen, danach zu leben. Jesus lebte sündlos und heilig und untadelig und das ist das Idealbild. Paulus erklärt das, warum das wichtig ist, dass es da keinen großen offenen Tadel gibt, wenn man jemanden zum Ältesten macht. Und zwar steht das in 1. Timotheus 3, die Verse 2 und 7. Der Aufseher nun muss untadelig sein. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis vor denen haben, die draußen sind, damit er nicht in übles Gerede verfällt und in den Fallstrick des Teufels gerät. Das heißt, da ist eine große Gefahr für diejenigen, eine große Versuchung und der Teufel will sie irgendwie zu Fall bringen. Und er wird ihnen immer wieder ihre Sünden vorhalten. Wenn man jemanden mit so einem großen Tadel, der irgendwie ja diesen Makel mit sich rumträgt und damit nicht fertig wird, in das Amt wählt, dann hat der Teufel einfach mehr Angriffsfläche. Und wenn er den dann zu Fall bringen kann, ist das ja auch für die Gemeinde gefährlich, wenn sie sich an diesem Leuchtturm Ältester oder sagen wir jetzt mal an diesem Teil vom Leuchtturm Ältester, ist ja nicht der ganze Leuchtturm, orientiert. Die Ältesten haben eine Aufgabe als Vorbilder. Sie können nie perfekte Vorbilder sein, aber sie dürfen immer mehr darin wachsen, dass sie versuchen, voranzugehen. Ja, und das ist das, was ich eben vorgelesen habe, dieses Gerede und Fallstrick des Teufels, diese große Gefahr, die davon ausgeht, dass hier ein jemand in Verantwortung sozusagen im Glauben fällt. Das kann man zum Beispiel sehen an der Debatte, die es jetzt um einen katholischen Bischof gibt. Und ich möchte da gar nicht über ihn urteilen, ich habe keine Ahnung, was er wofür ausgegeben hat. Aber worum es mir geht, ist die Außenwirkung, die da entsteht. Also es sind wohl schon, jetzt nach Spiegel und Zeit sagen die, dass schon tausende Leute wegen diesem Vorfall ausgetreten sind, weil da so viel Geld vergeudet worden ist. Und das Krasse ist, dass sogar Protestanten aus ihrer evangelischen Kirche wegen diesem Vorfall austreten. Wie gesagt, ich möchte gar nicht über diesen Mann richten, aber wenn man jemanden in ein Amt bringt, der sozusagen einen großen Tadel vor der Welt hat und in Gerede kommt, dann ist das für ihn gefährlich, dann wird das ihn... Ja, dann könnte das ihm ein Fallstrick sein und dann ist das vielleicht auch für seine ganze Gemeinde und Kirche gefährlich. Da könnte es nämlich dann so diesen Gedanken geben, wenn der da schon dieses oder jenes darf, dann wird Gott bei mir das bestimmt nicht so schlimm finden. Immerhin ist er ja in Verantwortung. Das ist natürlich eine Lüge, denn jeder Mensch kann fallen, völlig egal, welches Amt er hat. Aber die Wirkung ist eben unterschiedlich. Und deshalb ist es so wichtig, dass man für die Leute einfach betet und für sie einsteht, die an vorderster Front fürs Evangelium kämpfen. Ob jetzt als Gemeindeleitung, ob man das als Diakon tut, ob man das als Missionar tut, ob man das im Privaten tut. Dass wir für die Leute beten, die eben auch besonders in Anfechtung stehen und die auch besonders weithin sichtbar sind. Das heißt also, Älteste sind natürlich auch Sünder. Aber wenn man so einen offenen Tadel hat, den alle wissen, oder wenn der Älteste dauerhaft, permanent, immer wieder die gleiche Sünde tut und die vielleicht noch akzeptiert, dann ist das eben ein schlechtes Vorbild und das ist gefährlich für den Leuchtturmcharakter der Gemeinde, weil man ja sonst andere vielleicht zum Schiffbruch anleitet. Und Jesus möchte ja eben nicht, dass wir Schiffbruch erleiden, dass wir irgendwann sagen, ach, ist doch alles egal, können es doch laufen lassen, sondern Jesus möchte, dass wir uns wirklich nach ihm ausrichten und dass wir immer wieder nach seiner Vergebung greifen. Deswegen ist es so wichtig, dass die Gemeinde sich Zeit nimmt, wen sie in Ämter setzt und wen sie in Verantwortung bringt, wem sie beispielsweise auch die Kinder anvertraut, wegen dieser Leuchtturm-Idee, dass wir auf Christus hinweisen wollen mit unserem Leben. Im Kommenden schauen wir uns jetzt sozusagen die Details an, was untadelig im Einzelnen bedeutet. Das Erste, es ist ein Familienleben, so wie Gott das möchte. Da steht, der Älteste soll Mann einer Frau sein. Im Griechischen steht hier eigentlich so viel wie, er soll ein Eine-Frau-Mann sein oder ein Eine-Frau-Ehemann. Das soll also ein Mann sein, der eine Frau hat und dieser treu ist. Heißt das jetzt, er muss eine Frau haben? Natürlich nicht, denn Paulus schreibt oft zusammenfassend. Es gibt ja andere Bibelstellen, die wir dafür haben, zum Beispiel Jesus. Der war nicht verheiratet. Und was Paulus hier meint, ist Folgendes. Es gibt zwei Wege, so zu leben, wie Gott das will im Familienleben. Entweder, dass man ehelos und keusch lebt, oder, wenn man das nicht möchte oder kann, dass man dann heiratet und dass man dann seinem Partner treu ist. Diese beiden Wege sind völlig gleichwertig und gut. Das könnt ihr auch in 1. Korinther 7 nachlesen. Jesus selbst hat ja so gelebt, dass er wirklich in Reinheit und Ehelosigkeit vor Gott lebte. Das heißt also, Mann einer Frau, das schließt mehrere Frauen gleichzeitig oder nacheinander aus, Polygamie sozusagen. Und das gilt ja auch wieder für alle Christen gemeinsam. Früher habe ich gedacht, na, da kannst du halt kein Ältester werden, wenn du keinen Harem hast, aber ich glaube, so ist es nicht gemeint. Jetzt gibt es natürlich noch den Sonderfall Wiederheirat. Wie sieht das aus, wenn der Partner gestorben ist? Das steht auch zum Beispiel in 1. Timotheus 5. Aber das sind Sonderfälle, darüber redet Paulus hier gar nicht, sondern er schreibt im Allgemeinen. Also das heißt, ein Ältester kann eigentlich nur ein Mann sein, der entweder ehelos lebt oder seiner Frau treu ist. Und diese Treue, die beginnt natürlich schon im Herzen. Aber wenn diese Treue dann auch in der gelebten Tat nicht vorhanden ist, dann ist das wirklich gefährlich in der Vorbildfunktion. Im Herzen sind ja Menschen von allen möglichen Dingen angefochten. Und wenn man jetzt prinzipiell sagen dürfte, jeder, der da schon mal angefochten worden ist, könnte kein Ältester sein. Ich glaube, da würde man dem Text nicht gerecht werden. Aber es ist immer die Frage, wie geht man mit Anfechtungen um und was lebt man anderen vor? Also, Älteste sollen da auch Vorbilder sein in ihrem Familien- und Eheleben. Und jetzt kommt wieder die Geschichte mit den Kindern, die Paulus auch sehr zusammenfasst. Da steht also, der Älteste soll gläubige Kinder haben. Wie jetzt, hat, wenn er keine Kinder hat, und dann hatte Jesus ja auch nicht. Also das ist wieder zusammengefasst. Es geht hier also mehr darum, was soll er denn machen, wenn er Kinder hat? Wie sollen die denn sein? Und dann steht hier, die Kinder sollen gläubig sein. Das hat sehr vielen Menschen in diesen Verantwortungspositionen schon viel Kummer und Bauchschmerzen gemacht, weil ich glaube, man kann eigentlich nicht dafür garantieren, dass Kinder gläubig werden. Und das Interessante ist, das Wort, was hier steht, pistos, gläubig, das heißt ganz genauso gleichwertig auch treu. Und ich denke, vom Zusammenhang her würde ich sagen, dass das mehr die bessere Übersetzung ist. Dass die Kinder, solange sie bei den Eltern leben, dass sie dann treu und gehorsam sind. Dass sie nicht aufsässig sind, so erklärt es ja der Satz dann weiter. Dass sie nicht ein ausschweifendes Leben haben, was dann die Eltern verunehrt und was auch Gott natürlich verunehrt. Ich mache jetzt mal ein krasses Beispiel, weil Paulus hier allgemein schreibt und die Detailfragen muss man vielleicht im Einzelfall klären. Aber ein krasses Beispiel wäre, wenn mein Sohn in der Schule als Drogendealer bekannt ist, sollte ich vielleicht nicht Ältester werden. Das ist vielleicht ein eindeutiger Fall. In 1. Timotheus 3, ab Vers 4, wird es dann auch nochmal erklärt. Ein Ältester soll jemand sein, der dem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder mit aller Ehrbarkeit in Unterordnung hält. Wenn aber jemand dem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Die Familie ist also sowas wie eine Mini-Hausgemeinde. Und wer zu Hause nicht mit den Kindern in Ehrbarkeit und Liebe umgeht, natürlich ohne sie dabei zu quälen, und wer den Kindern dabei nicht auch beibringt, dass sie sich unterordnen können, der kann ja das in der Gemeinde nicht vermitteln. Denn wir sollen uns ja alle unterordnen lernen, Gott gegenüber. Das heißt auch nicht, dass es wieder perfekte Eltern gibt, denn die gibt es, glaube ich, nicht. Kenne ich zumindest noch nicht. Sondern es gibt aber Eltern, denen man entweder nachfolgen kann, wo man vieles als Vorbild nachmachen kann, und es gibt aber auf der anderen Seite Eltern, wo man besser nicht so viel nachmacht. Und ich glaube, hier geht es um die Ersteren. Dass das Eltern sind, wo man was lernen kann und wo auch die Kinder zeigen, dass sie schon was verstanden haben und dass sie gern gehorsam sind. Der nächste Punkt ist, dass sie untadelig sein sollen als Verwalter Gottes. Wir sollen ja alle Verwalter Gottes sein mit dem Leben, was wir haben, der Zeit, der Kraft, den Gaben, die Gott uns gegeben hat. Und das gilt besonders für die Hirtenältesten, dass sie Verwalter Gottes sind. Und was verwalten sie? Die Herde Gottes. Sie sind nicht die Herren dieser Herde, die Herrscher, sondern es ist Gottes Herde. Und mit diesem Bewusstsein dürfen sie ihre Zeit und Kraft verwalten, aber auch eben Verwalter der Gemeinde sein. Und da habe ich gedacht, wie kann man sich das vorstellen? Es ist vielleicht so, wie wenn der Chef euch ein richtig teures Auto für einen Tag ausleiht. Dann seid ihr doch beim Einparken besonders vorsichtig, nehme ich an. Ich glaube, das ist eine andere Einstellung, wenn man weiß, wir verwalten doch das, was Gott uns schenkt. Jesus zum Beispiel, der hat seine ganze Kraft so verwaltet, wie es Gott gefallen hat, als er auf der Erde war. Er hat alles im Dienst des Vaters und im Dienst der Mitmenschen getan. Deswegen eine Frage zum Mitnehmen und vielleicht zu Hause darüber nachdenken. Gibt es bei dir im Leben allgemein eine Stelle, wo Gott möchte, dass du ein besserer Verwalter wirst, dass du darin wächst und lernst, Verwalter deiner Kraft, deiner Zeit, deiner Gaben zu sein? Und hast du Gott schon mal gebeten, dass er dir auch zeigt, wie du deine Gaben richtig verwalten kannst und wie du vielleicht mitarbeiten und mithelfen kannst in der Gemeinde? Gott möchte von uns allen, dass wir das, was wir haben, in seinem Sinn verwalten und nicht in unserem Sinn. Der nächste Punkt, das sind 5 Untugenden oder 5 Sünden. Und das sind ja jetzt nicht alle Sünden, die es gibt, sondern das sind eben 5 Sünden, wo Paulus sagt, das ist besonders schwierig für eine Gemeinde, das könnte sehr gefährlich sein. Jesus hatte auch diese Untugenden nicht in seinem Leben, sondern er lebte anders. Er war der Sklave der Menschen und hat sich Gott immer untergeordnet. Er war nicht jezornig oder gewalttätig, sondern immer vergebend. Und auch als Jesus am Kreuz hing, da bat er Gott für seine Feinde. Jesus nahm alles aus Gottes Hand und er war nur der Knecht Gottes und niemals der Knecht des Bösen, wie jetzt zum Beispiel von einer Sucht oder von Ehrsucht getrieben. Und um solche 5 Sünden oder Untugenden geht es jetzt hier, dass die wichtig sind, dass die ein Ältester nicht hat, wenn man ihn schon einsetzt. Eigentlich sollten ja wir alle Christen versuchen, dass wir da wachsen, dass wir das mehr und mehr ablegen und dass wir Gott bitten, dass er uns verändert, weil aus uns heraus können wir das gar nicht. Aber wenn man denn jemand einsetzt, dann sollte man aufpassen, dass er da nicht in die falsche Richtung leuchtet. Ja, eigenmächtig. Das kann man auch übersetzen mit den Wörtern selbstgefällig, arrogant oder rücksichtslos frech. Und wenn jemand eigenmächtig ist, dann handelt er nach seinem eigenen Ich und nicht nach dem, was Gott will. Und wenn jemand eigenmächtig ist, ist er ja auch gar nicht teamfähig. Dann kann er gar nicht in einem Leitungsteam gemeinsam miteinander in die gleiche Richtung führen. Und bei Ältesten heißt das halt, wenn jemand eigenmächtig ist, kann er gar nicht mit den anderen Ältesten die gleiche Richtung weisen. Das nächste dann, Jezorn oder Reizbarkeit. Das heißt, dass man sich von seinem Hass leiten lässt in dem Moment. Jesus war nie jezornig. Jesus war konsequent und klar, aber er war niemals destruktiv oder jezornig. Jezorn kann wie ein Rausch sein und dann übernimmt es die Kontrolle. Ich habe zum Beispiel als Kind mal einen meiner Brüder verprügelt, weil ich dachte, dass er es verdient hat, weil er so frech war. Aber es gibt überhaupt nichts, was Jezorn rechtfertigt. Und deswegen bereue ich das auch heute noch, dass ich das damals getan habe. Ich sage jetzt nicht, wer es war. Und genauso wie der Jezorn kann auch der Alkohol zum Falschen treiben. Da steht eigentlich, er soll nicht übermäßigem Wein ergeben sein. Man könnte auch neudeutsch sagen, soll eben nicht so viel trinken, dass er die Besinnung verliert und die Kontrolle verliert. Denn dann wird man Gott nicht ehren. Ich denke, es gibt sehr, sehr viele Christen, die unter einem dieser 5 Sünden zu leiden haben. Und die da ihr Leben lang mit kämpfen und vielleicht werden sie das auch nie ablegen können. Und die sind trotzdem in Gottes Hand. Aber wenn man als Ältester versucht, eine Gemeinde betrunken zu leiten, ist es wahrscheinlich nicht so hilfreich. Deswegen dieses nicht dem Wein ergeben, nicht Diener des Weins sein. Aber noch ein Satz dazu, zur Erklärung. Also das heißt nicht, Christen sollen keinen Alkohol trinken. In 1. Timotheus 5 steht das anders. Die dürfen auch Alkohol trinken, aber es geht hier eben um den Missbrauch, um das Kontrolle verlieren. Ja, das nächste ist dann Schläger. Ein Schläger hat sich auch nicht unter Kontrolle. Ich habe da eben schon ein Beispiel genannt. Und wenn jemand ein Schläger ist, dann kann er kein Ältester sein. Auch wenn ich schon gehört habe, dass es wohl Gemeindestunden gibt, die mit Prügeleien ausgetragen werden. Aber das wollen wir, glaube ich, nicht. Ja, dann die letzte in dieser Fünferreihe, das ist die Geldgier. Die wird auch in 1. Timotheus mit Geldliebe bezeichnet. Also wenn da jemand das Falsche liebt, das Geld liebt statt Gott, dann ist das eine Art Götzendienst. Und gerade für die Ältesten gilt es immer wieder, dass sie ihren Dienst nicht tun, weil sie dafür Geld kriegen und Anerkennung, sondern dass sie es freiwillig im Dienst Gottes tun. Ich nehme an, das gilt besonders für Pastoren, dass sie diesen Dienst nicht deswegen tun, weil sie dafür Geld kriegen und Anerkennung, sondern weil es eben eine Aufgabe von Gott ist. Denn viele Älteste werden ja auch nicht bezahlt. Für die ist dann Geld wahrscheinlich nicht die Herausforderung in dem Moment. Ich denke, der Punkt hier wird oft übersehen, Geldgier, weil in unserer westlichen Welt ja Luxus Mainstream geworden ist. Und wir alle denken, das oder jenes kann man sich ruhig leisten. Ich sage auch gar nicht, dass das falsch ist, aber die Frage ist, an welchem Punkt verschwende ich mein Geld oder hänge mein Herz an das Geld statt an Gott? Wo könnte ich denn vielleicht mit meinem Geld auch Gott dienen? Das ist auch ein Punkt, wo man bei Ältesten darauf achten kann, dass sie nicht alles für Geld und falsche Anerkennung tun. So, war ich eben falsch. Die nächsten Wörter, die da kommen, das ist der heilige und gerechte Lebenswandel. So habe ich das mal zusammengefasst. Ein Leben, das Gott ehrt. Nicht ein Leben, das sich selber heiligt, sondern ein Leben, das in Christus geheiligt ist und versucht, sich an Christus zu orientieren. Und so war Jesus. Der liebte das Gute, der liebte Gottes Gebote und die Gerechtigkeit, die Gemeinschaft und die Stille des Gebets mit Gott. Jesus war gerecht und besonnen und er ließ sich nicht vom Zorn wegreißen. Jesus behandelte die Menschen gerecht und er war gerecht vor Gott ohne Sünde. Und trotzdem schaute er eben niemals auf die Menschen herab, sondern liebte sie mit einer so großen Liebe, wie sie niemals ein Mensch vor oder nach ihm empfunden hat. Und das gilt jetzt wieder für die Ältesten. Wenn wir hier heilig und gerecht lesen, dann sind sie nicht von sich aus heilig und gerecht, sondern sie wissen, dass sie das nur in Christus haben können. Und sie versuchen eben auch darin zu wachsen, so zu leben, wie sie ja schon erlöst sind. Was gehört hier dazu? Gastfrei zu sein. Das Wort, was hier steht, heißt eigentlich übersetzt Fremde liebend, Xenophilos. Und das ist das Gegenteil von Xenophobie, Fremdenfeindlichkeit oder Fremdenhass. Die Ältesten sollen also die Mitchristen, die Fremden, die Mitmenschen lieben. Und das gilt ja auch wieder für alle. Liebe deinen Nächsten. Die Ältesten beten für andere Menschen und auch wir anderen Christen sollen für andere beten, für sie offen sein. Man kann die Häuser öffnen als missionarisches Zeichen, kann man Leute in das Leben einladen und offen und ehrlich sein oder auf Leute zugehen, die eben nicht so angebunden sind. Und ich denke, das ist ein Punkt, da können wir wirklich alle versuchen, Gott zu bitten, dass er uns noch offenere Augen gibt, dass wir sehen, wie er sieht, wer unsere Liebe braucht, wo wir Fremde lieben können, wo wir Mitmenschen lieben können. Und dann steht das Gute lieben. Älteste sollen das Gute im Allgemeinen lieben. Was heißt das? Ich denke, ein Beispiel ist, als Jesus zu Petrus sagt, dass er die Herde Gottes, also die ersten Christen, hüten soll. Das war direkt nach dem Verrat von Petrus an Jesus. Und was fragt ihn Jesus da als Voraussetzung? Liebst du mich? Und dann kommt, dann hüte meine Herde. Petrus weiß, dass er Gott nicht mit der letztendlichen, vollen, göttlichen Liebe lieben kann. Und deswegen sagt er nur, ich hab dich lieb wie ein Freund sozusagen. Und sagt nicht, ich liebe dich, wie du mich liebst. Und Jesus weiß das. Und Jesus weiß ja um unsere kleine Liebe, die wir oft haben. Und Jesus nimmt das, was er hat und will mit uns arbeiten. Aber Jesus möchte, dass wir nicht einfach stehen bleiben. Sondern deswegen fragt er Petrus ja auch dreimal, liebst du mich oder hast du mich lieb? Damit wir versuchen, in dieser göttlichen Liebe zu wachsen. Damit wir alle gemeinsam einfach uns nach Christus ausstrecken und sagen, Herr Jesus, ich bitte dich, dass du mir Liebe schenkst. Du siehst, wie wenig in meinem Herzen da ist. Dann kommen Besonnenheit und Enthaltsamkeit. Das gehört auch als zur Vorbildfunktion der Ältesten. Das heißt, dass sie sich zügeln können und nicht treiben lassen von schwärmerischen Gedanken oder irgendwelchen Theorien, sondern dass sie einfach nüchtern und besonnen auf Gottes Wort stehen. Und jetzt der letzte Punkt. Lehrfähig. Das ist die einzige richtige Geistesgabe. Das kann man zum Beispiel in Römer 12 nachlesen. Lehrfähigkeit. Jesus selbst war lehrfähig. Was heißt das? Er war immer bereit, anderen die gesunde und heilsame Lehre zu sagen, die sie errettet, dass sie Christus und dass sie Gott ergreifen können. Jesus war immer bereit, andere zu ermutigen. Aber Jesus war auch immer bereit, konstruktive Kritik zu üben und zu ermahnen. Und wenn dann jemand kam, der die anderen in die Irre führen wollte, dann war Jesus nie um ein Wort verlegen. Auch die weisesten Männer seiner Zeit konnten Jesus keine Falle stellen. Lehrfähig. Was heißt das hier? Also wir hatten das ja schon beim letzten Mal gesehen, dass nach 1. Timotheus 5 nicht unbedingt alle Ältesten Prediger sind. Aber im persönlichen Gespräch ist es wichtig, dass sie von Gottes Wort weitersagen können, dass sie die Bibel kennen, dass sie auch immer mehr versuchen, die Bibel kennenzulernen und dass sie an der Bibel festhalten und an dem Wort, was uns die Apostel und Propheten gegeben haben. Die sollen da festhalten und eben versuchen, danach zu leben. Aber das ist ja wieder gar nichts Besonderes. Das gilt ja auch für uns, dass wir das wirklich versuchen dürfen und sollen. Und mit dieser Bibelkenntnis dürfen die Ältesten, aber auch wir anderen, zwei Dinge tun. Die Gemeinde ermahnen, das klingt jetzt so negativ, deswegen lese ich mal ein paar andere deutsche Übersetzungen für das gleiche Wort vor. Die Gemeinde ermahnen kann auch heißen, zureden, ermuntern, warnen, empfehlen. Also aufbauen, zurechtbringen, für die ganze Gemeinde. Und der zweite Punkt, wofür wir und auch die Ältesten insbesondere dieses Wissen nutzen dürfen, ist ihr Lehrer überführen. Das heißt, zu erkennen, wenn jemand was Falsches sagt, was von Gott wegführt, nicht aus Besserwisserei, sondern weil das anderen Leuten gefährlich werden könnte, weil das vielleicht Schaden anrichtet. Und das steht dann in den folgenden Versen, dass es sogar Leute gibt, die vom Glauben abfallen wegen falscher Lehre. Also Älteste sollten lehrfähig sein. Das ist jetzt der ganze Katalog, den wir jetzt durchgegangen haben. Ich weiß, das ist einiges und das ist viel. Betrachtet das auch bitte nicht als werksgerecht, sondern als gottesweise Hilfe, damit wir auch erkennen, wen er wirklich eingesetzt haben möchte. Und in dem 1. Timotheus ergänzt Paulus noch eine Sache. Es soll kein Neubekehrter sein. Also keiner, der gerade erst Christ geworden ist. Denn ich denke, der wäre überfordert damit. Der weiß ja noch gar nicht so viel aus Gottes Wort, um lehrfähig in allen Dingen zu sein. Und der ist auch vielleicht vom Heiligen Geist noch nicht so ausgestattet, dafür Vorbild zu sein. Aber ich glaube, das schlimmste Problem, was man als neubekehrter Christ hätte, wenn man Ältester ist, ist, dass man noch nicht so sehr die eigene Anfälligkeit und Sünde kennt. Und wenn man dann schwer sündigt und es einen mitnimmt, dann ist man wirklich in großer Anfechtung und Gefahr im Glauben. Und Gott möchte ja eben nicht, dass wir in Gefahr geraten, auch nicht, wenn wir eine wichtige Aufgabe tun. Deswegen kein neubekehrter Christ. Das ist ja gar nichts schlecht daran, neubekehrt zu sein. Wir haben ja alle unseren Stand und so viel schon gelernt und sind so und so lange mit Jesus unterwegs. Aber es ist eben nicht die Aufgabe eines Neubekehrten, gleich eine Gemeinde zu führen. Ja, zum Schluss möchte ich es einfach nochmal zusammenfassen. Das erste ist, dass Jesus Christus derjenige war, der so lebte, wie wir hätten leben sollen. Er war das perfekte, gottliebende Vorbild. Durch seinen Tod am Kreuz dürfen wir Vergebung haben, dürfen wir geheiligt werden vor Gott und rein vor Gott stehen, so wie Christus selbst. Nimm das doch einfach an heute Morgen, entweder ganz neu oder wieder neu, dass Jesus Christus alles für dich schon getan hat. Und das zweite ist, wenn wir denn uns entschieden haben, Gott ehren zu wollen und Christus nachzufolgen in der Fußspur, dann kann es uns helfen, wenn wir Vorbilder sehen, die vielleicht kurz vor uns sind oder die nur in manchen Eigenschaften uns ein bisschen voraus sind und mehr Erfahrung haben. Folge doch den Vorbildern, die Christus widerspiegeln. Das kann dich voranbringen. Und das Dritte, die Gemeinde hat, so wie jeder einzelne Christ, als Ganzes die Aufgabe, Leuchtturm für Jesus Christus zu sein. Sie soll die Wahrheit verkünden. Und in ihrem Vorbild soll man auch sehen können, dass sie die Wahrheit glauben. Und deshalb ist es wichtig, dass man für diesen Leuchtturmcharakter dann auch Älteste auswählt, die bereits schon von Jesus Christus verändert worden sind. Älteste sollen im Evangelium leben. Natürlich, sie sind auch nur Menschen wie wir alle. Aber sie gehen eben schon eine ganze lange Zeit mit Christus. Und ihre Aufgabe ist es nun, dass sie anderen helfen, andere voranbringen und sie vom Abstürzen bewahren. Und deswegen ist es eben so wichtig, deswegen dieser Predigttext, dass wir Älteste so auswählen, wie Gott es möchte, damit wir sie nicht in Gefahr bringen und überfordern und uns auch nicht. Wir alle sollen gemeinsam gerne Jesus Christus nachfolgen, immer wieder aufstehen, uns aufrappeln und uns von Jesus Vergebung verändern lassen. Lasst uns gemeinsam Jesus Christus folgen. Amen.